Es ist seliger zu geben, als zu nehmen. Nun, wir sind nur noch einen Tag vom Monat Dezember entfernt. Aber schon jetzt kann man in der Stadt Weihnachtslichter und Weihnachtsbäume sehen. Es fühlt sich bereits nach Weihnachtszeit an. Und wenn die Weihnachtszeit kommt, kommt auch die zusätzliche Werbung. Ökonomen sagen, dass die Weihnachtszeit eine der profitabelsten Zeiten des Jahres für Unternehmen ist. So viele Menschen geben Geld für Geschenke aus, veranstalten Partys und kaufen Essen, dass nach den Feiertagen viele Bankkonten leer sind. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Große Konzerne werden tun, was große Konzerne tun. Marketing-Experten werden tun, was Marketing-Experten tun. Aber als Gläubige sollten wir eine andere Denkweise haben. Das Evangelium, wie wir es in Johannes 3,16 sehen, lautet: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat uns Jesus Christus gegeben, der am Kreuz gestorben ist, damit wir leben können. Jesus ist unser Beispiel für Opferbereitschaft. Er hat nicht versucht, sein Leben festzuhalten, sondern er hat sein Leben hingegeben. Und so möchte ich euch heute Morgen eine andere Botschaft geben als die, die ihr in den Werbeanzeigen auf YouTube bekommt. Ich möchte euch eine andere Botschaft geben, als ihr sie im Fernsehen während dieser Weihnachtszeit sehen werdet. Die Botschaften, die versuchen, euch zum Konsumismus und Materialismus zu überreden, sind da. Aber Jesus bietet euch einen weit besseren Weg an. Heute Morgen möchte ich über das Thema Großzügigkeit und Geben predigen. Den Grund dafür werde ich gegen Ende ansprechen. Aber es ist kein Thema, über das ich sehr oft predige. Um ehrlich zu sein, ist es ein Thema, das ich manchmal meide. Einfach weil ich weiß, dass einige von euch schlechte Erfahrungen mit Kirchen und Finanzen gemacht haben. Einige von euch kommen aus Gemeinden, in denen jede Predigt vom Geben handelte. Aber ich glaube, dass ich euch einen Bärendienst erweise, wenn ich nicht über dieses Thema lehre. Denn es ist ein großer Teil unseres täglichen Lebens als Nachfolger Jesu Christi. Martin Luther sagte bekanntlich, dass es für das christliche Leben drei notwendige Bekehrungen gibt: die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Geistes und die Bekehrung des Geldbeutels. Was sagt Jesus also über unseren Geldbeutel? Was sagt Jesus über unser Portemonnaie? Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte mit mir Matthäus 6, 19 auf. 19. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Jesus sagt: Macht euch keinen Schatz auf Erden, wo Dinge verrosten und gestohlen werden, sondern sammelt euch einen Schatz im Himmel, wo dieser Schatz nicht zerstört werden kann. Mir gefällt, dass Jesus hier das Wort Schatz verwendet. Er sagt in diesem Vers nicht Geld, sondern Schatz. Das Wort Schatz hören wir heutzutage meistens von Kindern. Kinder machen Schatzsuchen oder vergraben ihre Schätze. Aber als Erwachsene verwenden wir dieses Wort nicht so oft. Doch es ist ein gutes Wort, weil es von allem spricht, was jemand als kostbar oder wertvoll ansieht. Was also für mich wertvoll und kostbar sein mag, ist für dich vielleicht nicht wertvoll und kostbar. Und was für dich wertvoll und kostbar ist, ist vielleicht für mich nicht wertvoll und kostbar. Meine Mutter sammelt gerne Dinge. Als ich ein Kind war, sammelte sie kleine Entenfiguren. Und in letzter Zeit sammelt sie Schneemannfiguren. Dort, wo ich herkomme, schneit es eigentlich nicht. Aber das ganze Jahr über, wenn man das Haus meiner Eltern besucht, sieht man überall kleine Schneemänner. Wirst du heute kleine Schneemänner in meinem Haus finden? Nein, das ist nicht mein Ding. Es ist nicht mein Schatz, aber ich gebe problemlos Geld für Bücher aus, besonders für E-Books. Einige der Bücher habe ich zu 10% gelesen, manche habe ich noch nicht einmal angefangen, aber dennoch gebe ich gerne ein paar Euro für ein Buch aus. Man könnte sagen, ich sammle Bücher, das ist mein Ding. Und jemand anderes würde vielleicht sagen, warum verschwendest du all dein Geld für Bücher? Der Schatz des einen ist ein anderer als der Schatz eines anderen. Der Punkt ist, wir alle haben etwas, das wir als Schatz betrachten. Und Jesus sagt, setzt nicht all eure Schätze hier in dieser Welt ein. Denn Dinge gehen kaputt, Dinge rosten, Dinge werden gestohlen. Ich erinnere mich an ein Weihnachten, als ich ein Junge war. Ich bat meine Eltern um ein Transformer-Spielzeug, Optimus Prime. Und ich war so aufgeregt, als ich mein Geschenk öffnete und genau dieses Spielzeug fand. Ich spielte 5 Minuten damit und dann brach der Kopf ab. Es war nicht verwandelt, sondern verunstaltet. Und ich war am Boden zerstört. Ich hatte all meine Hoffnung und Freude in dieses eine Spielzeug gesetzt und nach 5 Minuten war es kaputt. Aber es war eine gute Lektion. Dinge gehen kaputt. Jesus hatte recht. Was ist also der bessere Weg? 20. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Lassen Sie mich raten, Sie werden kaum hören, dass Unternehmen und Firmen diesen Vers in der Weihnachtszeit zitieren. Jesus sagt, anstatt deinen Schatz auf der Erde ranzusammeln, wo Dinge kaputt gehen und verrosten, sollst du deinen Schatz im Himmel sammeln, wo Motten ihn nicht angreifen können, wo er nicht rostet, wo Diebe ihn nicht nehmen können. Und das beginnt damit, Christus als Schatz zu betrachten. Das beginnt damit, sicherzustellen, dass er auf dem Thron deines Lebens sitzt. Wenn du ihn zuerst als Schatz hast, werden alles andere, deine Zeit, dein Talent und dein Schatz, daraus fließen. Jesus sagt hier, dass das Ansammeln deines Schatzes im Himmel eine Investition ist, die ewig hält. Also hast du eine Entscheidung zu treffen, zwischen zeitlichen Dingen und ewigen Dingen, zwischen einer Investition in diese Welt oder in die Dinge des Himmels. Es geht hierbei nicht nur um Geld, sondern auch um deine Zeit und deine Talente. Du kannst all diese Dinge in diese Welt investieren, oder du kannst sie in das Reich des Himmels investieren. Deine Zeit wird das widerspiegeln, deine Finanzen werden das widerspiegeln. Wie du deine Talente und Gaben einsetzt, wird das widerspiegeln. Wenn du glaubst, dass diese Welt alles ist, was es gibt, dann werden deine Entscheidungen und Handlungen das zeigen. Aber wenn du verstehst, dass dieses Leben nur der Anfang ist und dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringen wirst, dann wird das die Entscheidungen, die du triffst und die Dinge, die du hast, verändern. Jesus sagt dies in Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Der Grund, warum dieses Thema so wichtig ist für die Jüngerschaft zu Jesus Christus, ist, weil, wie Jesus sagt, unsere Herzen an das gebunden sind, was wir als Schatz betrachten. Es ist alles miteinander verbunden. Der Grund, warum ich als Kind so am Boden zerstört war, als mein Transformer-Spielzeug kaputt ging, war, weil es mein Schatz war. Deshalb hat es mich emotional so betroffen. Was schätze ich heute? Eine Möglichkeit, das zu messen, wäre, meine Kontoauszüge des letzten Monats anzuschauen. Wofür habe ich Geld ausgegeben, abgesehen von den alltäglichen Rechnungen? Was habe ich als wichtig erachtet? Eine andere Möglichkeit, das zu messen, ist, meinen Kalender anzuschauen. Wo habe ich in diesem Monat meine Zeit verbracht? Was habe ich als wichtig betrachtet? Was würde dein Kalender offenbaren? Was würde deine Kontoübersicht zeigen? Was ist dir wichtig? Was ist dein Schatz? Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Erinnern wir uns an die Geschichte vom reichen, jungen Mann in den Evangelien. Er sagte, er habe alle Gebote gehalten. Aber als Jesus ihn aufforderte, alles zu verkaufen, was er hatte, und es den Armen zu geben, ging der junge Mann traurig fort, weil er viele Besitztümer hatte. Jesus hatte offenbart, was in seinem Herzen war. Er hatte seinen Schatz auf Erden gesammelt, anstatt seinen Schatz im Himmel zu sammeln. Traurigerweise besaßen ihn am Ende die Dinge, die er besaß. Wenn du glaubst, dass dieses Leben alles ist, was es gibt, dann wird sichtbar, wo du deinen Schatz hinterlegst. Jesus erzählte hierzu ein Gleichnis, Lukas 12, 16 bis 21. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe keinen Platz, wo ich meine Früchte lagern kann. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und dort will ich all mein Korn und meine Güter lagern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter auf viele Jahre hin, habe Ruhe, iss, trink und freue dich. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. In dem Gleichnis trägt das Land des reichen Mannes viele Früchte. Aber anstatt einen Teil dieser Nahrung jemandem zu geben, der sie braucht, oder sie dem Herrn zu geben, reißt der reiche Mann seine Scheunen ab, um größere zu bauen, um mehr Platz für seine Güter zu haben. Und er sagt zu sich selbst, er solle sich zurücklehnen, essen, trinken und fröhlich sein, denn er hat genug, um sein ganzes Leben zu leben. Er denkt, alles sei in Ordnung. Er glaubt, er sei sicher. Er hat sein Vertrauen in seinen Reichtum gesetzt. Und jetzt, da er viel hat, meint er, er könne sich entspannt zurücklehnen. Aber Gott sagt zu dem reichen Mann, du Narr, du wirst heute Nacht sterben, und was kannst du mit all deinen Sachen anfangen, wenn du stirbst? Und die Antwort ist natürlich, er kann nichts damit machen. Er kann es nicht mitnehmen, wenn er stirbt. Der reiche Mann dachte, er sei sicher. Er dachte, er habe alles durchschaut. Ich bin mir sicher, er hielt sich für einen ziemlich klugen Kerl. Aber am Ende war er ein Narr. Denn, wie Jesus sagte, hat er Schätze für sich selbst gesammelt. Er hatte die Welt gewonnen, aber seine Seele verloren. Es ist ein trauriges Gleichnis, weil der reiche Mann seine Hoffnung auf das Falsche gesetzt hat. Er setzte seine Sicherheit auf das Falsche. Geld zu haben ist nicht schlecht. Es wird nur dann problematisch, wenn Geld zum Götzen wird. Wenn es alles ist, woran du denkst. Wenn du deine Sicherheit darin findest, dann geht es zu weit. Hebräer 13,5 sagt, seid nicht geldgierig, sondern begnügt euch mit dem, was ihr habt. 1 Timotheus 6,10 sagt, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Matthäus 6,24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist nichts falsch an Geld. Geld kann auf viele Arten verwendet werden, um im Reich Gottes zu investieren. Es kann helfen, hungrige Menschen zu ernähren. Es kann helfen, Menschen Unterkunft zu bieten. Geld ist nichts Schlechtes. Und tatsächlich ist auch Wohlstand an sich nichts Schlechtes. In der Bibel gibt es Beispiele von gottesfürchtigen Menschen, die reich waren. Ich kenne einige reiche Menschen, die äußerst großzügig und freigebig sind. Also ist Reichsein nichts Schlechtes. Das Problem ist, wenn Geld unser Gott wird. Und Jesus sagt, man kann nicht beides haben. Man kann nur einen Herrn haben. Deshalb müssen wir beim Thema Geld vorsichtig sein. Wie vermeiden wir also diese Falle? Wie bekommen wir eine richtige Sichtweise und Beziehung zum Geld? Ein guter Ausgangspunkt in Bezug auf unseren Schatz, auf unsere Finanzen, ist die Wahrheit, dass wir keine Besitzer sind. Mein erster Punkt ist 1, du bist ein Verwalter, kein Eigentümer. Psalm 24,1, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Mit anderen Worten, die Erde gehört dem Herrn und alles, was darin ist. Auch wenn wir vielleicht denken, wir besitzen Dinge hier auf der Erde, gehört letztlich alles dem Herrn. Er hat die Erde erschaffen. Er hat uns erschaffen. Das war das Problem mit dem reichen Mann im Gleichnis. Er dachte, er wäre der Besitzer, aber das war er nicht. Als er starb, konnte er all das nicht mitnehmen. Wir sind also keine Besitzer, sondern Verwalter oder Haushalter. Das heißt, Gott hat uns Dinge anvertraut und wir sollen weise damit umgehen. Wie wir diese Ressourcen einsetzen. Der erste Schritt, seinen Schatz im Himmel zu sammeln, besteht darin zu verstehen, dass alles Gott gehört. Es ist nicht mein Geld, es ist Geld, das Gott uns gegeben hat, damit wir weise Verwalter sind. Das ist das Wesen des Gleichnisses von den Talenten. Gott hat uns zu Verwaltern und Managern des Schatzes gemacht, den er uns anvertraut hat. Die Frage ist, wie wirst du mit dem, was Gott dir gegeben hat, umgehen. Wer im Geringen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Deshalb musst du zuerst wissen, woher dein Schatz kommt. Du bist ein Verwalter, kein Eigentümer. Zweiter Punkt. Eine weitere Möglichkeit, deinen Schatz im Himmel zu sammeln, ist es, großzügig zu sein. Zu geben. 2. Korinther 9, 6-7 sagt. Das aber bedenkt, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht widerwillig oder aus Zwang. denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hier gibt es ein paar Dinge. Paulus verwendet eine Metapher aus der Landwirtschaft, die damals jeder verstanden hätte. Wenn du nicht viel säst, wirst du auch nicht viel ernten. Aber wenn du viel säst, kannst du mit einer größeren Ernte rechnen. Paulus überträgt dieses landwirtschaftliche Bild auf das Geben. Diejenigen, die großzügig sind, sind einfach mehr gesegnet als diejenigen, die nicht großzügig sind. Jesus sagte, dass es seliger ist, zu geben, als zu nehmen. Der Zusammenhang im 2. Korintherbrief spricht nicht über die Beträge, sondern über unsere Einstellung und Motivation beim Geben. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt und dass jeder geben soll, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Das christliche Leben besteht nicht darin, all sein Geld und seine Ressourcen für sich zu behalten. Es geht darum, großzügig zu sein, großzügig zu Menschen in Not zu sein und Gott das zurückzugeben, was Gott dir gegeben hat. Geben ist Teil des christlichen Lebens. Wir geben Gott das zurück, was er uns gegeben hat. Geben ist eine Form der Anbetung. Vers 7 sagt uns auch, wo wir nicht geben sollten. Wir sollten nicht widerwillig geben. Und wir sollten nicht aus Zwang geben. Das heißt, du solltest nicht geben, weil dich jemand dazu zwingt. Du solltest nicht aus Schuldgefühl geben. Das ist nicht der Geist des Gebens. Ein fröhlicher Geber ist jemand, der aus der Güte seines Herzens gibt. Wie die arme Witwe, die alles gab, was sie hatte. Welche Arten des Gebens sehen wir in der Bibel? Im Alten Testament gab es ein System des Zehnens. Zehnten bedeutete, 10% deiner Ernte oder Tiere dem Tempel zu geben, was dazu diente, die Priester dort zu versorgen. Im Buch Levitikus, Kapitel 27, Vers 30 heißt es, alle Zehnten des Landes, ob von der Saat des Landes oder von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind heilig für den Herrn. Im Neuen Testament sehen wir Gläubige, die ihrer lokalen Gemeinde geben. Wir sehen, dass geholfen wird, anderen Christen in Not zu geben. Und wir sehen auch, dass Unterstützung für Missionare außerhalb der eigenen Gemeinde gegeben wird. Manchmal denken Leute, oh, wenn ich mehr Geld hätte, wäre ich großzügiger. Aber so funktioniert das normalerweise nicht. Auf die gleiche Weise sind einige der großzügigsten Menschen, die ich kenne, gar nicht wohlhabend. Es kommt nicht auf den Kontostand an, sondern auf das Herz. Du brauchst keine 10 Millionen Zloty, um gierig zu sein. Ein Mensch kann auch mit 10 Zloty geizig sein. Ebenso kann jemand mit 10 Millionen Zloty sehr großzügig sein. Während jemand mit 10 Zloty gar nicht großzügig ist. Das Entscheidende ist, mit dem großzügig zu sein, was Gott dir gegeben hat. Geben ist eine Möglichkeit, sich Schätze im Himmel zu sammeln. Noch eine letzte Bibelstelle, bevor ich erkläre, warum ich heute über dieses Thema predige. Philipper 4, Verse 14 bis 16. 14. Trotzdem habt ihr gut daran getan, an meiner Not Anteil zu nehmen. 15. Ihr wisst ja selbst, ihr Philipper, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich aus Mazedonien weggegangen bin, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen als ihr allein. 16. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und auch ein zweites Mal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse geschickt. Paulus dankt der Gemeinde dafür, dass sie ihm finanziell geholfen hat. Die Gemeinde in Philippi sorgte dafür, dass Paulus' Bedürfnisse erfüllt wurden. Sie sammelten Geld und schickten es ihm. Wirklich nett, oder? Aber dann sagt Paulus im 17. Vers etwas, das seltsam erscheint. 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die euch zugute kommt. Paulus erkennt zunächst an, dass die Gemeinde ihm geholfen hat, aber dann sagt er, dass für ihn ihre Gabe nicht das Wichtigste ist. Die Gabe selbst war für Paulus nicht das Wichtigste. Was war wichtiger? Er sagt, dass er die Frucht sucht, die euch zugute kommt. Mit anderen Worten, das Wichtigste für Paulus war nicht die Höhe der Gabe, die die Gemeinde ihm gegeben hat, sondern er freute sich mehr darüber, was die Handlung des Gebens im Herzen der Menschen bewirken würde. Er war mehr begeistert von der geistlichen Frucht, die im Inneren der Menschen entstehen würde, als von der Geldsumme, die sie gaben. Der letzte Punkt, den Paulus sagt, ist das, was Jesus bereits gesagt hat. Nämlich drittens, das Geben seliger ist als Nehmen. Paulus freute sich mehr über den geistlichen Segen, den die Philipper durch ihr Geben empfangen würden, als über die Gabe, die er von ihnen erhalten hat. Hier ist der Punkt. In einem Moment werde ich ein finanzielles Bedürfnis erwähnen. Aber es gibt etwas, das wichtiger ist als das Bedürfnis. Es wird immer Bedürfnisse geben, oder? Was für dich wichtiger ist, egal wo du bist, ob du die nächsten 10 Jahre hier in Danzig bist oder irgendwo anders, das Wichtigste ist, dass du ein gebender und großzügiger Mensch bist. Die fröhlichsten Menschen, die ich kenne, sind meistens auch die großzügigsten Menschen, die ich kenne. Und einige der unglücklichsten Menschen, die ich kenne, sind überhaupt nicht großzügig. Das christliche Leben bedeutet nicht, alles für sich zu behalten. Das christliche Leben bedeutet Geben und Opfer. Unser Herr und Retter, Jesus Christus, hat sein Leben nicht für sich behalten, sondern hat es hingegeben, damit wir durch ihn das Leben haben können. Die Bibel sagt, dass wir durch die Sünde von Gott getrennt waren. Aber Jesus kam in seiner reichen Liebe und Barmherzigkeit und bezahlte eine Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Seine letzten Worte am Kreuz waren, es ist vollbracht, was ein buchhalterischer Ausdruck war, der bedeutet, vollständig bezahlt. Er hat die Strafe für unsere Sünde am Kreuz bezahlt und wurde begraben. Doch 3 Tage später ist er von den Toten auferstanden. Und durch den Glauben an ihn als Herrn und Retter kannst du Vergebung für deine Schuld der Sünde erhalten. Das ist unser Vorbild. Warum predige ich heute über dieses Thema? Nun, wie du vielleicht bemerkt hast, haben wir, als wir dieses Gemeindehaus betreten haben, einige Anschaffungen gemacht. Wir haben diese Glastüren gekauft, damit wir am Sonntagmorgen unseren Raum erweitern können. Wir haben Teppich gekauft, der am Mittwoch verlegt wird. Wir haben das Material für diese Bühne gekauft, die Marek aufgebaut hat. Wir haben Farbe, Malerbedarf, Kabel, Halterungen und viele andere Dinge gekauft. Und bis jetzt wurden all diese Dinge durch 3 großzügige Spenden bezahlt, die vor ein paar Monaten gegeben wurden, als wir dachten, wir würden nach unten umziehen. Aber diese Spenden sind fast alle aufgebraucht und wir müssen noch einige Dinge anschaffen. Stühle, Beschilderung, Belüftungsgeräte, Audio-, Videotechnik, Bau einer Kabine für das Medienteam im hinteren Bereich und noch einige weitere Dinge, von denen wir denken, dass sie nötig sind. Jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, Stühle, Geräte und Schilder, das sind doch alles Dinge, die irgendwann rosten, kaputt gehen und wahrscheinlich eines Tages im Müll landen. Ist das nicht, wie wenn wir unseren Schatz auf Erden sammeln? Es stimmt, diese Stühle werden nicht ewig halten, aber es stimmt auch, dass dieser Raum nicht ewig halten wird, dieses Gebäude nicht ewig halten wird. In 50 Jahren wird vielleicht nichts davon noch hier sein. Die Dinge in diesem Raum werden nicht ewig bestehen. Aber das Entscheidende ist, der Dienst, der in diesem Raum geschieht, wird ewig bestehen. Es geht also nicht darum, schöne Lautsprecher zu haben. Es geht um die Botschaft des Evangeliums, die aus diesen Lautsprechern kommt. Es geht nicht darum, schöne Stühle zu haben. Es geht darum, einen Stuhl zu haben, auf dem dein Nachbar, den du schon lange in die Gemeinde einlädst, hier sitzen und von Jesus Christus hören kann. Es geht nicht darum, einen schönen Teppich zu haben. Es geht darum, einen Raum zu haben, der warm und einladend ist, um Veranstaltungen wie den Ladies Brunch in 2 Wochen auszurichten. Das letzte Mal, als ich hörte, hatten sich über 90 Frauen angemeldet, um gemeinsam im Namen von Jesus Christus Gemeinschaft zu haben. Die Dinge in diesem Raum werden nicht für immer bestehen. Die Dinge in diesem Raum sind vergänglich. Aber der Dienst, der in diesem Raum geschieht, wird ewig bestehen. Und deshalb laden wir euch heute, das erste Mal seit unserem Einzug in dieses Gemeindehaus, offiziell dazu ein, gezielt für die Arbeit hier im Gemeindehaus zu geben. Und ich möchte uns als Gemeinde ein Ziel setzen, das wir bis zum Ende des Jahres erreichen wollen. Wir kennen die genauen Kosten für die verbleibenden Anschaffungen noch nicht, deshalb ist es einfacher, euch eine große, runde Zahl zu nennen. Und die Zahl, auf die wir gekommen sind, ist 100.000 PLN. Das ist eine 1 mit 5 Nullen. Morgen beginnt der Dezember, das heißt, wir haben im Grunde einen Monat Zeit, um 100.000 PLN zu sammeln.
Nun, das ist nur eine Zahl. Es ist eine Zahl, auf die wir hoffen. Aber es ist keine Zahl, die in der Bibel steht. Gott wird uns als Gemeinde immer das geben, was wir brauchen, egal ob wir diese Zahl erreichen oder nicht. Aber es ist wichtig, im Glauben voranzugehen und zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Ich glaube, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können. Ich glaube, dass ihr in Dinge investieren wollt, die für immer Bestand haben. Ich glaube, dass es gerade solche Momente sind, die uns als Gemeinde verbinden und vereinen. Ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Zweck zu haben. Ich glaube, dass wir alle danach verlangen, zu sehen, wie Gott Großes tut, in uns und durch uns. Ich glaube, dass du und ich in 20 Jahren jemandem erzählen werden, wie wir hier Teil von Gottes Werk geworden sind. Ich glaube, dass Menschen, die Jesus heute noch nicht nachfolgen, in diesem Raum von ihm hören und sich hier entscheiden werden, ihm nachzufolgen.
Letzte Nacht war ich im Media Expert im zweiten Stock, um ein Kabel zu kaufen. Ich war diese Woche bestimmt schon 10-mal dort und ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der dort arbeitet. Er fing an, mich nach der Kirche zu fragen und ich habe ihn eingeladen. Wir haben hier drinnen noch nicht einmal ein richtiges Schild, aber schon so viele Leute sind vorbeigegangen und haben gesagt, Gospel Church, Zoto Jest. Das bedeutet, was ist das? Ich glaube, dass Gott hier an diesem Ort etwas tut und indem wir geben, können wir Teil dieses Werkes werden. Gleich nach dem Gebet werden wir die Kollektenkörbe herumgeben. Normalerweise machen wir das während der Ansagen, aber heute machen wir es früher. Alles, was heute gegeben wird, wird für das neue Gemeindehaus verwendet. Wenn ihr per Überweisung gebt, schreibt bitte neues Gemeindehaus in den Verwendungszweck. Dort drüben steht auch ein Zahlungsterminal. Alle Zahlungen, die heute darüber laufen, werden für das neue Gemeindehaus verwendet.
Aber hier ist das Entscheidende. Gebt nicht aus Druck, gebt nicht auf Schuldgefühlen. Wenn das eure Motivation ist, gebt bitte nichts. Wie wir gelesen haben, liebt Gott einen fröhlichen Geber. Und noch etwas. Wenn ihr eine Familie habt, sprecht mit eurer Familie darüber, wie ihr gemeinsam geben könnt. Macht es zu einer Familiensache. Wenn ihr Kinder habt, bezieht sie in das Gespräch mit ein. Helft ihnen zu sehen, dass das Geben uns nicht nur hilft, unser Schatz im Himmel zu sammeln, sondern auch etwas Gutes in uns bewirkt. Helft ihnen zu erkennen, dass Geben seliger ist als Nehmen. Noch ein Punkt. Wenn ihr uns auf YouTube oder Facebook zuschaut, möchten wir euch einladen, ebenfalls ein Teil davon zu sein. Ich weiß, dass Menschen aus der ganzen Welt zuschauen. Wenn wir also eine Kamera, ein Kabel oder mehr WLAN kaufen, tun wir das auch mit euch im Sinn. Ihr seid also ebenfalls ein Teil davon. Wir laden euch ein, online nachzusehen, wie ihr geben könnt. Im Laufe des Dezembers werden wir euch über unser Ziel auf dem Laufenden halten.
Wie ich am Anfang gesagt habe, die Schmuckgeschäfte sind diesen Monat hinter euch her. Die Spielzeugfirmen sind diesen Monat hinter euch her. Die Modeindustrie ist diesen Monat hinter euch her. Ihr werdet Werbung für neue Gadgets und neue Spiele sehen. Die Marketingabteilungen all dieser Firmen sind hinter euch her. Und ihre Botschaft ist dieselbe. Hol dir dies, hol dir das. Nimm, nimm, nimm. Gib Geld aus, gib Geld aus, gib Geld aus. Sammle an, immer mehr und mehr und mehr. Jesus aber kam und hatte eine ganz andere Botschaft. Er sagte, dass es mehr Segen im Geben gibt als im Nehmen. Ein Monat, 100.000 Zloty. Wo soll das herkommen? Ich glaube, der Herr wird versorgen. Aber ich hoffe, dass es von euch kommt. Wie Paulus sagte, nicht um der Gabe willen, sondern um euretwillen, um der geistlichen Frucht willen, die Gott in euch hervorbringt. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Ende der Predigt.